Resonanz und Replik. Der Podcast für die zweite Meinung.
All diese Zahlen, diese Befunde, diese Muster erzählen etwas Wichtiges. Das, worüber wir hier sprechen, ist kein Einzelfall, kein Missverständnis, kein tragischer Ausrutscher. Es hat Struktur und es hat ein klares Gefälle.
Moin zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Resonanz und Replik. Ich bin Steffi.
Und ich bin Micha, hallo zusammen.
Fallen wir mit der Tür ins Haus. Wir haben ein ziemlich hartes Thema, wie ich finde, mitgebracht. Ein Podcast, der dir über den Weg gelaufen ist und den du besprechen möchtest. Eine Produktion vom Deutschlandfunk, noch relativ neu auf dem Markt. Um welchen Podcast handelt es sich?
Es geht um den Podcast Die Lieblingsschülerin. Mhm. Und das ist ein Format, das sich um drei Schülerinnen dreht, die so um die 15 Jahre alt sind, als ihre Lehrer mit ihnen eine Beziehung beginnen. Die Fälle sind unterschiedlich lange her. Ich glaube, zwei Anfang der Nullerjahre und der dritte Fall um das Jahr 2014 rum, genau. Mhm. Und es ist ein hartes Thema auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, finde ich, ist es ein wahnsinnig wichtiges Thema. Es ist sehr aufwendig recherchiert und ich finde, es zieht einen teilweise auch wirklich so in seinen Bann. Und im Kontext einer gesellschaftlichen Sensibilisierung finde ich es auch wahnsinnig wichtig, um mit dem einen oder anderen Mythos aufzuräumen. Also Mythos in Anführungszeichen. Aber es gibt ja da immer noch Leute leider, die dann so eine Täter-Opfer-Umkehr machen, und zwar nicht nur Täter, sondern auch im Umfeld, wie das dann irgendwie erklärt wird, wie das denn sein kann, dass viel, viel ältere Lehrer, die ja auch eine besondere Vertrauensstellung haben in ihrer Funktion als Lehrkräfte, eine Beziehung eingehen mit Minderjährigen.
Wir waren ja beide auf derselben Schule und wussten auch, wir waren in unterschiedlichen Jahrgängen, aber haben beide auch mitgekriegt von zumindest einem Fall, wo auch ein Lehrer eine Beziehung mit einer Schülerin hatte, ne? Zumindest einer ehemaligen Schülerin.
Ja, tatsächlich musste ich da auch viel dran denken, während ich diese 5 Episoden gehört habe. Ich erinnere mich gar nicht wirklich an den Fall. Ich könnte noch nicht mal sagen, wie das Mädchen aussah, wie sie hieß. An was ich mich erinnere, dass ich das irgendwie awkward fand. Mhm. Aber es war jetzt auch nicht so, dass irgendwer den Impuls gehabt hätte, direkt zur Polizei zu laufen. Und wahrscheinlich jetzt retrospektiv, wenn man das spiegelt auf die eigenen Kinder, auf die eigenen Töchter, würde ich mich heute ganz anders verhalten. Mhm. Aber ich bin heute natürlich auch mit einem anderen Bewusstsein ausgestattet und hoffentlich auch die Gesellschaft.
Wollte ich gerade sagen, also es hat ja auch seitdem einen gesellschaftlichen Wandel gegeben. Also das wird ja dann durchaus auch thematisiert. Also wie dieses Verhältnis zu Schülerinnen, es geht ja vor allen Dingen sind, ich glaube, was hatten Sie gesagt? 90% oder sowas sind es Mädchen, die betroffen sind.
Ja, und zwar betroffen durch Übergriffe von Männern.
Auch das, genau. Gleichgeschlechtlich ja, also eher selten, ne?
Und Lehrerinnen gegenüber männlichen Schülern oder Schülerinnen auch sehr selten. Dieses Verhalten von Männern, das finde ich schon erschütternd.
Und es geht halt darum, und das wird auch thematisiert, darauf wollte ich eigentlich hinausgehen, dass, was du vorhin gesagt hast, das Gesellschaftsbild sich ja auch geändert hat. Man muss ja auch ein neues Bewusstsein dafür kriegen. Also ich glaube, dass Eltern das schon damals nicht cool fanden, aber dieses Bewusstsein, dass es sich hierbei auch um ein Machtgefälle handelt und dass das überhaupt schwierig ist, wenn man ein Machtgefälle hat, davon Einvernehmlichkeit zu sprechen. Dieses Bewusstsein, das hat man heute viel mehr als vor 20 Jahren beispielsweise.
Absolut. Und es gibt ja da auch einen Fachbegriff, wie das genannt wird. Diese Form der Anbahnung, ja, Grooming, weil das ist ja ein Abhängigmachen über einen längeren Zeitraum.
Ja, und durch wie Aufmerksamkeit, sich dafür, ne? Also Grooming, genau, dass man erstmal sich kümmert, ein Ohr hat. Also vielleicht sollten wir die Geschichte von vorne erzählen. Also es geht um diese drei Mädchen, die jeweils 15 Jahre alt waren, als sie in irgendeiner Form eine Beziehung zu ihren Lehrern begonnen haben oder eine gestartet hat. Immer war es eigentlich, dass die Lehrer den Mädchen zumindest eine Mailadresse gegeben haben oder eine Handynummer, dass man auch außerschulischen Kontakt haben konnte. Also der eine Fall, wie du gesagt hast, ist ja noch nicht ganz so lange her. Da gab es schon diesen iSurf-Schulserver, worüber Schüler SchülerInnen und LehrerInnen oder Lehrkörper miteinander kommunizieren konnten, ein offizieller Schulserver. Aber sie haben ja dann quasi ein separates Kommunikationsmittel oder eine Kommunikationstür aufgemacht. Das ging immer von den Lehrern aus. Und es waren immer Mädchen, die relativ labil waren oder aus ungefestigten Familienverhältnissen. Mhm. Also zumindest in zwei Fällen war das zu Hause nicht stabil genug, als dass da jemand sich hätte kümmern können oder auffangen können und die Mädchen sich dann mit ihrem Kummer, sage ich mal ganz salopp, an Lehrer wenden konnten oder Lehrer zumindest wussten, weil das wird ja auch nochmal betont, die Lehrer kriegen ja relativ viel mit, wie es den Kindern geht, was bei denen zu Hause los ist und können schon einschätzen, was da los ist. Im dritten Fall ist es andersrum, da kommen die Eltern dahinter und das Mädchen ist aber per se psychisch krank und war auch schon in Behandlung und auch schwer depressiv und so mit einem, wie ich so den Eindruck hatte, weil die Eltern kommen ja auch zu Wort, doch ein relativ stabilem Elternhaus. Aber es gibt immer irgendwo eine Labilität, was den Zugang zu diesen Mädchen auch öffnet.
Also man hat zumindest versucht, in den letzten Jahren den rechtlichen Rahmen zu verbessern. Soweit ich es verstanden habe, sind da nicht nur die Regelungen verschärft worden, dahingehend, dass es heute nicht mehr so sein muss, dass der Lehrer fest hier die Schülerin unterrichtet?
Also konkret hatten Sie ja ein Beispiel genannt, wo es zu einer sehr, sehr milden Verurteilung, also ich glaube erst 9 Monate auf Bewährung und schlussendlich dann in der nächsten Instanz sogar zu einem Freispruch kam, einfach weil die rechtliche Grundlage war, dass eine Verurteilung nur stattfinden kann, wenn ein Lehrer ein fester Lehrer ist sozusagen. Aber in dem Fall ging es um einen Vertretungslehrer, der nur ab und zu da mal in dieser Klasse oder überhaupt vielleicht nur einmal.
Es ging halt um dieses Abhängigkeitsverhältnis.
Genau. Ja?
Und mittlerweile halt davon unabhängig, auch laut StGB auch alles bis 18 strafbar, weil da gab es halt auch Lücken, der Zeitraum zwischen 16 und 18 insbesondere. Eine Lücke, die es aber heute noch gibt, ist natürlich, wenn man in diesem Heranwachsen bis zum 18. Geburtstag quasi das Grooming vorbereitet, beziehungsweise sich darauf vorbereitet, da dann irgendwann sexuelle Handlungen vornehmen zu können. Da halt besteht heute noch eine Lücke, so wie ich den Podcast verstanden habe, nämlich, dass diese Vorbereitungshandlung nicht strafbar ist und die Handlung selbst ist dann auch nicht strafbar in dem Moment, wenn die Mädchen 18 sind. Das ist schon wirklich krass und wofür es, glaube ich, in der Gesellschaft gar kein Bewusstsein gibt, ist, was das mit den Betroffenen macht und wie die ein Leben lang damit kämpfen. Weil das wird hier halt auch geschildert.
Es hat viel mit Gesetzgebung, Rechtsprechung zu tun. Was kann man überhaupt wo machen? Und dann natürlich dieses Damoklesschwert Föderalismus, dass es wirklich jedes Land für sich definieren muss, was ist strafbar, was nicht. Und sie machen ja auch Beispiele, in welchem Bundesland welche Rechtsprechung greift. Und dass da wohl auch bis hin zu Prozedere, was passiert, weil es gibt dann eine Situation, die beschrieben wird. Es geht um ein Mädchen, die wirklich einen sehr engen Kontakt hat mit ihrem Lehrer, die schreiben sich die ganze Zeit SMS und so und dann gibt es halt irgendwie Sportunterricht, hat sie ihr Handy irgendwie in der Seite liegen und zwei Freundinnen kriegen mit, dass gerade eine SMS kommt, gucken halt aus Neugier drauf und finden dann heraus, dass sie dieses Verhältnis zu ihrem Lehrer hat, weil die ein klares Bewusstsein dafür haben, dass es Unrecht ist, entscheiden, das bei der Schule zu melden und die Schule hat dann alle an einen Tisch geholt. Das Mädchen, der Lehrer, mit dem sie ein Verhältnis hat und die beiden Freundinnen, alle in einem Raum, Schulleitung sagt so, dann reden wir jetzt mal, was ist hier euer Problem? Also auch Worst-Case-Möglichkeit, sowas zu besprechen, sowas aufzuklären. Und da hatten sie ein Beispiel gemacht, in Bremen wäre das anders gelaufen, weil die wohl am progressivsten sind, was genaue Protokolle betrifft, wann muss welcher Schritt gegangen, mit wem wird zuerst geredet und dass man niemals Täter und Opfer in einen Raum gleichzeitig bringt und befragt zur gleichen Situation, weil natürlich das Mädchen, Stichwort Machtgefälle, dann auch total eingeschüchtert ist. Der Lehrer hatte sie dann auch schon mit aufgerissenen Augen angeschaut und die traute sich gar nicht mehr, zumal sie gar nicht wollte, dass das auffliegt. Ihre Freundinnen hatten ja dieses Unrechtsbewusstsein und haben gesagt, das müssen wir melden, das ist so nicht in Ordnung. Und da war mir auch klar, dass man im Zweifel Glück oder Pech hat, in welchem Bundesland man ist, wie weit es verfolgt wird, welche Konsequenzen das hat, wie man damit umgeht.
Ich finde, Föderalismus ist hier nur das eine Thema. Das andere Thema sind die Strukturen an der Schule, aber auch in den Aufsichtsbehörden. Es ist ein komplett fehlendes Bewusstsein dafür, dass man Kinder schützen muss, dass das Kinder sind und keine kleinen Erwachsenen oder sonst irgendwas, egal wie weiblich die optisch aussehen mögen. Und es gab lange auch keine Prävention dahingegen, also so ein Bewusstsein einfach zu haben. Also was ich beispielsweise erinnere, dass wir mal für eine Veranstaltung im Jugendzentrum gewesen sind mit einer unserer Töchter. Und ich bin da zur Toilette gegangen und auf diesen Toiletten hängen im Zettel von wegen, niemand darf dich irgendwie anfassen, darf irgendwas mit dir machen, wehr dich, hol dir Hilfe und so weiter. Dass quasi Kinder haben schon dieses Bewusstsein von Anfang an. Kann ich mich nicht erinnern, dass das früher bei uns, als ich Kind oder Jugendlich gewesen wäre, so gewesen wäre. Zumindest nicht mit diesem wirklich Drängen. Und natürlich, was mir mega aufgestoßen ist, ist diese mangelnde Fehlerkultur aller Orten. Dass einfach alle tun sich hinter, ja, zum Einzelfall dürfen wir nichts sagen, Datenschutz, ne, das ist ja auch immer gerne ein absolut vorgeschobenes Argument dafür, dass man sich gar nicht äußern will. Das sind Schulleiter.
Die haben ja auch eine Episode, die sich nur damit beschäftigt, die Überforderung der Schulen, heißt die.
Ja, aber ich glaube, bis in die letzte Episode wird dann nochmal genannt, dass ein Schulleiter, der hat erst vor 2 Jahren die Schule übernommen und sagt dann einfach, ich kann dazu nichts sagen, weil ich bin ja erst seit 2 Jahren da. Also es wird quasi in dem Podcast dann auch genannt, dass es an vielen Schulen halt keine Kontinuität irgendwie gibt im Bewusstsein, dass es halt auch ein System ist, was schon natürlich gewachsen ist, auch wenn der Einzelne reinkommt, wieder rausgeht, ob als Schülerin oder als Lehrkraft. Aber dass es natürlich schon ein Organismus ist und eine Gemeinschaft, die für sich auch eine Identität hat, wie man mit Dingen umgeht. Wird ja auch beschrieben, wo dann mal Lehrer versuchen einzugreifen und vom Rest vom Kollegium irgendwie als Nestbeschmutzer beschimpft werden. Also es ist ja nicht nur die Scham der Opfer, die ganz groß wirkt und die furchtbar sein muss für die Betroffenen.
Der Lehrer selbst bestätigt uns, dass er seinen Leistungskurs bis zum Abitur weiterbetreut habe. Demnach war er noch etwa 3 Monate nach der Entscheidung über seine Versetzung regelmäßig an der Schule anwesend.
Sondern es ist eben auch die Scham der Schule als Institution, dass man halt Angst hat, irgendwie einen schlechten Ruf zu bekommen oder sonst irgendwas. Man hat halt einfach kein Bewusstsein dafür, dass es besser wäre für alle Beteiligten und auch für die zukünftige Reputation der Schule, da was zu ändern. Und in Deutschland hat sich ja erst was tatsächlich verändert, als die großen Skandale vor mehr als 10 Jahren aufkamen von wirklich massenweise Missbrauch, beispielsweise an der Odenwaldschule.
Ja. Stichwort Grooming. Da hat der Lehrer dann auch zu dem einen Mädchen gesagt, du bist so viel reifer als die anderen, du bist was ganz Besonderes und ich sehe in dir eine Frau und kein Mädchen und sowas. Ne? Sie fühlte sich dadurch natürlich vorrangig aufgewertet, aber oft hat man ja tatsächlich, ne, ich sag mal an Tankstellen, man sieht ihnen ihr Alter nicht an und sowas, ne? Aber diese soziale Reife, diese emotionale Reife oder Unreife und dann die Überforderung und dass man dann doch zu Recht von Minderjährigen bis Kindern spricht, finde ich, ist mir nochmal bewusst geworden, als ein Mädchen zum Beispiel erzählt hat, dass sie eine SMS gekriegt hat von ihrem Lehrer, der sie nach ihren erogenen Zonen fragt. Und sie wusste nicht, was er meint. Und es war eine Teenagerin. Und da wird eigentlich klar, die war noch gar nicht so weit. Und schlussendlich hat sie sich ja auf Sex eingelassen, einfach weil sie dachte, das macht man jetzt so und die ist bei dem zu Hause und sowas. Und er zeigt ihr ein Dickpick oder wie ein Foto, wo er sich selbst befriedigt und so. Und sie erstarrt, weil sie gar nicht weiß, wie ihr geschieht. Und wo man dann auch merkt, auch eine 15-, 16-Jährige ist mit sowas überfordert. Also gerade, wenn es dann noch dieses Altersgefälle, weil sie weiß ja auch gar nicht, was erwartet der von mir und sowas. Das Bewusstsein dafür, dass Teenager sexuell auch oft nicht so weit sind, wie man ihnen unterstellt, ist da mir nochmal sehr bewusst geworden, wie schwer es diesen Mädchen fiel, mit bestimmten Sachen und Thematiken umzugehen und wie sie überrumpelt waren.
Und wie diese Unsicherheit dann halt auch einfach ausgenutzt wird. Und
absolut.
Hier werden ja auch Fallbeispiele genannt, wo wirklich Lehrer als Serientäter da agieren. Mehrere Beziehungen zu oder Parallelbeziehungen laufen haben zu Schülerinnen und als diese sogenannten Beziehungen beendet sind, dann direkt die nächste Schülerin sich in Anführungszeichen angeln. Ja, und immer ist es die große Liebe und sonst irgendwas.
Also was das die Einzige, Mädchen was, in dem Moment ja auch glauben.
Ja, aber der Lehrer in dem Fall das auch immer so für sich und sein Umfeld rechtfertigt und das Umfeld das eben auch lange mitmacht, dass der immer irgendwelche Schülerinnen zu Partys mitbringt, wenn das ein Mid-End-30er ist, wo du dich echt fragen musst, was ist da eigentlich kaputt? Das fehlt mir tatsächlich ein bisschen in dem Podcast. Was sind das für Krankheiten, Störungen bei den betroffenen Männern, dass man sich so verhält, gerade wenn das irgendwie serienmäßig passiert? Und gerade halt in dem Umfeld Schule ist es halt besonders tragisch. Was ich eine Besonderheit finde bei diesem Podcast, ist die persönliche Geschichte der Host, der Britta Rotsch. Die ist hier nicht nur diejenige, die uns durchführt durch diesen Podcast, die den auch federführend mit erarbeitet hat, sondern die ist eben selbst auch Betroffene, genau aus so einem Missbrauchsverhältnis, Lehrerin, Schülerin.
Genau, und sie hat darüber ja auch geschrieben und auch Artikel veröffentlicht, woraufhin sich wohl sehr viele bei ihr gemeldet haben.
Ja, das wird auch angedeutet im Podcast, dass sie wohl mit mehr Opfern gesprochen hatten und gar nicht alle Fälle tatsächlich thematisieren konnten.
Sie haben sich 3 Fälle dann rausgenommen, ja.
Sie haben die Namen verändert, ne, teilweise nachgesprochen oder die Stimmen verfremdet. Ja. Ja, also hier geht's um mit geänderten Namen Zoe, Hannah und Marie. Da komme ich persönlich auch teilweise durcheinander, weil man sich das dann nicht so gut merken kann.
Ich finde aber gut, sie greifen das immer wieder auf, weil tatsächlich habe ich da auch mal wieder Probleme und dann sagen sie, das ist die mit dem Kaffeekuss, weil die eine wird das erste Mal zum Beispiel geküsst von ihrem Lehrer und er hatte wohl direkt zuvor einen Kaffee getrunken und das ist ihre Erinnerung, dass es unangenehmer, komischer Geschmack war, weil er eben, als er seine Zunge in ihren Mund schob, dass er nach Kaffee geschmeckt hatte beispielsweise. Ja, also sie versuchen da immer nochmal einen kurzen Hinweis, das war die und dann um die Geschichten auseinanderzudröseln. Und die finden ja auch, also die sind ja sehr unabhängig, aber doch sehr ähnliche Verläufe, diese Geschichten. Obwohl es in 3 verschiedenen Bundesländern stattfindet. Die Mädchen kennen sich nicht. Das sind wirklich 3 autarke Geschichten nebeneinander, die sie erzählen.
Ja, was ich auch interessant fand, die eine Schülerin, die Hannah, trifft auf eine andere Frau, die eben auch fast zeitgleich ein Verhältnis mit demselben Lehrer hatte. Also wie die auch gegeneinander ausgespielt worden sind von ihm und damals auch einfach nicht die Mittel hatten, das irgendwie für sich zu sortieren und zu bewerten. Es kommt halt komplett immer wieder durch, wie überfordert Jugendliche sind in einer solchen Situation, wenn es eben keine Hilfestellung von außen gibt. Da sind schon viele berührende Momente auch drin, auch als die, du hattest ja den einen Fall angesprochen, die Schülerinnen, wo die Eltern dann was mitbekommen. Dann erzählen eben auch die Eltern und wie erleichtert die Mutter dann gewesen ist, als das Kind sich endlich traut, sich anzuvertrauen und da dann quasi auch so zusammenbricht. Ja, ich finde, das kann man gar nicht genug unterstreichen, was für eine emotionale Bürde das hier ist für die Betroffenen, die auch ein Leben lang damit zu kämpfen haben. Weil es ist auch nichts anderes als Missbrauch, auch wenn das gesellschaftlich lange ein Stück weit anders bewertet worden ist.
Absolut. Es wird ja generell erzählt, dass die ja besonders psychisch labil ist und ohnehin schon in Behandlung ist seit vielen Jahren und sie einfach auch beobachten, wie sie immer weiter kippt und wieder in so einen Down geht und dann irgendwann merken auch, es gibt einen Kontext zu ihrem Handy, sie ist nur noch damit beschäftigt und die fahren irgendwo hin und das Kind ist hinten nur am Tippen und sie fragen ja, mit wem schreibst du denn die ganze Zeit und das erzählt sie dann nicht und bis sich dann irgendwann die Eltern entschließen, ein nächtliches Handyverbot auszusprechen, dass sie irgendwie überhaupt noch zu Schlaf kommt und dann irgendwann sie sich dieses Handy schnappen und sagen, wir müssen jetzt gucken, was da eigentlich los ist. Und
ja, und dann ist der Zahlencode ist auch so was Kindliches, ne? Also irgendeine, ich glaube, das war die...
Das Fahrradschloss.
Genau, das Fahrradschloss.
Von ihrem ersten Kinderfahrrad.
In dem Moment habe ich dann direkt an unsere jüngere Tochter beispielsweise gedacht, weil das ja genau halt immer wieder zeigt, diese kleinen Beispiele, das sind halt keine Frauen.
Heute weiß ich, dass genau das Teil seiner Strategie war. Die Macht umkehren, das eigene Begehren verschleiern, indem er mir Verantwortung zuschreibt. Er macht mich zur Verführerin und sich zum Opfer meiner vermeintlichen Reife. Als Jugendliche habe ich das noch nicht einordnen können. Fast 20 Jahre später weiß ich, das ist eine klassische Täter-Opfer-Umkehr.
Egal, was die Täter sich da schönreden, das sind keine Frauen und Schule ist ein geschützter Raum. Und sich da so zu verhalten, unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt, was, wann, wie strafbar gewesen ist, das war schon immer nicht anständig.
Das ist den Tätern ja auch bewusst. Also sie bieten ja auch an, zum Beispiel die Entjungferung durchzuführen.
Ja, aber es wird ja immer so
soll
getan,
ich dein Erster
als ob
sein
die,
und so.
Als ob die Gesellschaft nicht so reif wäre. Ne? Also als ob es ein gesellschaftliches Problem sei und die verstehen uns nicht und unsere Liebe ist was ganz Besonderes. Dabei sind das ja einfach Triebtäter, die nicht in Behandlung sind.
Ja, gut gesagt.
Also zumindest die Fälle, was hier so rausgestellt wird, ich finde, das kann man auch hier nicht rechtfertigen. Und man kann auch nicht rechtfertigen, die schlechte Fehlerkultur, um es sehr freundlich zu formulieren, der betroffenen Schulen und übergeordneten Behörden. Da fand ich auch interessant, diesen beamtenrechtlichen Aspekt, dass das eigentlich Verfahren sind, diese Disziplinarverfahren, wenn es zumindest auf die Ebene kommt, die halt nur nach innen wirken, die halt keinen Opferschutz in irgendeiner Form vorsehen, wo du dann maximal irgendwie angehört wirst als Zeugin. Aber wo es eben
nicht
darum...
Weil du eigentlich nicht Teil des Prozesses bist oder des Verfahrens.
Genau.
Das Beamtenrecht oder welche Gattung das auch genau ist, das gar nicht vorsieht. Weil es geht ja eigentlich nur um interne Fehlverhalten, wie sagt dir eine Anwältin ja auch noch so, wenn du falsch die Stechuhr bedienst oder sowas, ne? Oder besoffen auf der Betriebsfeier bist, aber es ist gar nicht vorgesehen, dass es irgendwie Interaktion im Dienstverhältnis mit externen, ich sag mal, Personen oder Elementen, das ist gar nicht zu Ende gedacht sozusagen.
Und eben lange auch nicht vorgesehen gewesen ist, da wirklich die Rechte der Betroffenen auch noch irgendwie einzubringen. Also überhaupt nicht.
Dass es immer noch nicht eine Gleichbehandlung gibt der Situation, sondern es ist wirklich davon abhängig, in welchem Bundesland was vorfällt, wie damit umgegangen wird und welche Konsequenzen das hat.
Ja,
und
definitiv.
Das hat eine zufällige Aktualität mit dem Fall Colin Fernandes und Christian Ulm, der jetzt gerade hochgekommen ist, wo es auch darum geht, wie ist die Rechtsprechung für die Opfer auch vor allen Dingen.
Hm.
Finde ich, kann man da so eine kleine Brücke mitschlagen. Wie viel Schutz gibt es für die Opfer, je nachdem, wo du bist? In dem Fall geht es um zwei verschiedene Länder, um Deutschland und Spanien, aber wo man sieht, dass Frauen auch noch nicht den Schutz erhalten, den sie gegebenenfalls brauchen.
Eine der hier Betroffenen, Marie, ist auf einer, ja, ich sag mal, Opferkonferenz. Gibt ja da mittlerweile bestimmte Institutionalisierungen. Und dann lernt sie im Rahmen dieses Projekts oder dieser Konferenz, lernt sie halt jemanden kennen, der fürs Kultusministerium in NRW arbeitet. Und der bietet ihr an, einen Aufarbeitungsprozess in Bezug auf ihren konkreten Fall anzustoßen. Danach kommt aber nichts. Ja, wurde es dann wieder versagt. Also da hat da vielleicht einer wollte dann aus der Behörde und dann macht die Institution das wieder platt. Also bis Redaktionsschluss hatten dann hier keine Gespräche irgendwie stattgefunden. Und auch das wäre halt für die Opfer so wichtig, halt auch gehört zu werden. Weil auch mehrmals in dem Podcast dann gesagt wird von den Betroffenen, dass es für sie super hilfreich und wichtig wäre, wenn man ihnen das Gefühl gegeben hätte oder heute geben würde, dass sich aktiv was ändert, dass das System Schule, ihre jeweilige Schule als Institution den Willen hat, zu lernen aus dem, was schiefgelaufen ist in der Vergangenheit, um in Zukunft die Schüler zu schützen.
Ja, und über alledem steht ja eigentlich, dass es Missbrauch in einem geschützten, vermeintlich geschützten Bereich gibt. Das sind ja in dem Moment Schutzbefohlene, in dem Moment, wo die Kinder in eine Schule gehen.
Ja.
Und dass es ja eigentlich ein sogenannter Safe Space sein sollte, wo sich Schüler sicher fühlen können.
Und wo sie mit der Pubertät ohnehin schon so zu kämpfen haben.
Mhm.
Ja, und Leistungsdruck in der Schule und dazugehörig sein wollen und so weiter.
Schon
schwierig. Es ist ein hartes Thema, es ist aber sehr einfühlsam und auch spannend erzählt. Man will da irgendwie dranbleiben, so ging es mir zumindest. Ich finde, vor allem Männer sollten sich da schon mit beschäftigen und das anhören, um halt auch diese Mechanismen noch besser zu verstehen, was da tatsächlich passiert. Das eigene Bewusstsein zu schärfen, macht jetzt emotional keine Freude, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich finde, es gibt auch ein bisschen Hoffnung, dass sich ja doch einiges bewegt, hat schon und auch weiterhin bewegt, dass die Zustände einfach besser werden und dass das Bewusstsein höher ist, dass hier Missbrauch stattfindet. Also von mir eine klare Hörempfehlung.
Wichtiges Thema, hört rein, Deutschlandfunk Kultur. Wie immer verlinken wir euch den Podcast und Informationen in den Shownotes. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören, kommt gut durch diese Woche und wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dann.
Bis dahin, danke. Tschüss.